hoffe, es geht euch allen gut. Ja? Ja, gut. Es gibt ja Dinge im Leben, die hauen uns einfach um. Ihr kennt das wahrscheinlich alle solche Momente. Einige von euch können sich vielleicht noch dran erinnern, andere warten noch drauf. Man verliebt sich und wow, der andere oder die andere ist einfach umwerfend. Oder du bekommst eine Gehaltserhöhung. Das hat vielleicht schon mal der ein oder andere erlebt, vielleicht selten, aber es passiert. Oder du hast eine ganz tolle Gebetserhörung. Manchmal hauen uns aber auch schlimme Sachen um. Der Verlust des Arbeitsplatzes, Trennung oder Scheidung, lebensbedrohliche Krankheiten oder überhaupt schwere Krankheiten, der Tod eines Verwandten oder eines guten Freundes. Wir bezeichnen das dann als Schicksalsschläge. Wenn wir Nachrichten hören oder lesen, dann ist eigentlich immer irgendwas dabei, was uns umhaut. Wir leben in einer Welt und in einer Zeit mit ganz vielen Unsicherheiten. Der Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit, politische Unruhen und Konflikte, Kriege und ich würde sagen auch so die insgesamt autoritären Tendenzen. All das ist beängstigend und niederdrückend. Und dann gibt es auch noch die eigentlich ganz normalen Dinge des Alltags, die uns ebenfalls umhauen können. Eine Grippe zum Beispiel, ein Umzug, steigende Belastungen in der Familie oder auf der Arbeit oder beides, Streit und Auseinandersetzungen. Da trifft einen der Schlag, so nennen wir das. Und wir beschreiben damit auch so ein Gefühl der Ohnmacht, weil wir auf solche Ereignisse eben keinen Einfluss haben und weil wir uns in der Regel auch nicht dagegen wehren können. Die Passions- und die Ostergeschichte ist voll mit solchen umwerfenden Ereignissen. Das fing schon mit der Verhaftung Jesu an. Schon da standen seine Jünger fassungslos daneben und konnten nichts tun, um das zu verhindern. Und dann starb dieser Jesus, auf den sie doch all ihre Hoffnungen gesetzt hatten. Ja, er wurde unter qualvollen Schmerzen gekreuzigt. Doch zu diesem Ereignis gab es dann quasi auch noch ein paar umwerfende Begleiterscheinungen. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel, die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Außerdem berichtet uns das Matthäusevangelium, dass sich die Gräber öffneten und die bereits Entschlafenen aufstanden und nach Jerusalem gingen. In Matthäus 27, Vers 53 lesen wir, sie erschienen vielen Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das waren Ereignisse, die haben sicher ganz viele Menschen erschüttert und verängstigt. Matthäus berichtet, dass der römische Hauptmann und seine Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, bei dem Erdbeben und diesen ganzen anderen Ereignissen regelrecht Todesangst bekamen, weil ihnen in dem Moment klar wurde, dass sie doch tatsächlich den Sohn Gottes gekreuzigt hatten. Nachdem Jesus dann begraben war, gab es eine Versammlung der obersten Priester und Pharisäer bei Pilatus, denn sie hatten ein besonderes Anliegen. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 62 bis 64, am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus. Sie sagten zu ihm, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum 3. Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen, um dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus war einverstanden und gab ihnen ein paar Männer mit, die das Grab bewachen sollten. Und dann kommt die eigentliche Ostergeschichte. Und die lese ich uns jetzt vor aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Ich lese nach der Neues Leben Bibel. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. »Habt keine Angst«, sagte er. »Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dann werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe.« Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. »Seid gegrüßt«, sagte er, und sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Entschuldigt bitte. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Am ersten Tag der Woche, was bei uns der Sonntag ist, kamen nach dem Bericht des Matthäus zwei Frauen zu dem Grab. Maria Magdalena, das war eine der Frauen, die Jesus in Lukas 8, Vers 2 von Dämonen befreit und geheilt hatte. Und die andere Maria, die auch bei der Kreuzigung schon erwähnt wurde, das war die Mutter des Jakobus und damit die Tante Jesu. Im Markus- und im Lukas-Evangelium ist von drei Frauen die Rede. Johannes berichtet von nur einer Frau. Wir wissen nicht so genau, was diese Frauen am Grab eigentlich wollten. In den anderen Evangelien lesen wir, dass sie wohlriechende Gewürze mitbrachten, um den Leichnam zu salben. Allerdings wären sie wohl kaum in das Grab hineingekommen, wenn ihnen nicht jemand den Stein weggewälzt hätte. Vielleicht hofften sie auch tatsächlich, dass Jesus auferstanden war, so wie er es ja angekündigt hatte. Vielleicht wollten sie aber auch einfach nur das Grab besuchen, um seiner zu gedenken, so wie das heute immer noch viele Menschen am Grab ihrer Verstorbenen tun. Doch dann passierte etwas. Es gab ein starkes Erdbeben, das zweite also innerhalb von drei Tagen, was an sich schon, wie ich finde, eine beängstigende Sache war. Aber dazu kam dann noch ein Engel des Herrn vom Himmel herab, wälzte den Stein vom Eingang des Grabes weg und setzte sich darauf. Dieser Engel hatte absolut nichts mit den kleinen pausbäckigen Engeln gemeinsam, die wir heute so auf dem Markt finden. Sein Gesicht, so heißt es, leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Vor diesem ungewöhnlichen und wohl auch erschreckenden Anblick fielen die Wärter um und blieben wie tot liegen. Es haute sie im wahrsten Sinne des Wortes einfach um. Vielleicht hätte der Engel sonst auch mit ihnen gesprochen. Nun aber wandte er sich an die Frauen, die sicher auch verängstigt waren, aber eben nicht umgefallen, und sprach zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten, aber der ist auferstanden, so wie er es auch gesagt hat. Ihr könnt euch das auch selber gerne mal anschauen, deshalb habe ich den Stein schon mal weggewälzt. Und dann sagt es doch bitte noch seinen Jüngern weiter, Jesus wartet in Galiläa auf sie und dort werdet ihr ihn auch selber sehen. Merkt euch meine Worte. Die Frauen dachten nicht lange nach. Hier steht noch nicht mal, dass sie sich von dem leeren Grab überzeugten. Nein, spontan gehorchten sie dem Engel und liefen schnell los. Hier steht, sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. Und vielleicht war genau diese Mischung aus extremen Emotionen das, was sie dazu veranlasst hat, sofort zu handeln. Doch während sie noch unterwegs waren, begegnete ihnen, früher als der Engel es ihnen angekündigt hatte, Jesus selbst. Und da endlich fielen dann auch die Frauen um. Oder vielmehr, sie ließen sich bewusst fallen. Sie warfen sich nieder, umklammerten Jesu Füße und beteten ihn an. Jesus sprach mit ihnen, was sie sicher endgültig davon überzeugte, dass er kein Geist, sondern tatsächlich lebendig war. Und er sagte ihnen im Prinzip das Gleiche wie schon der Engel. Fürchtet euch nicht, sondern geht zu meinen Jüngern, sagt ihnen, dass sie nun zum vereinbarten Treffpunkt kommen sollen. Dort werden sie mich dann sehen. Eine unglaubliche Geschichte, oder? Und es geht dann auch noch ziemlich schräg weiter, wenn man die Verse danach liest, denn die Wachen wurden irgendwann tatsächlich auch wieder wach, gingen zu den obersten Priestern, erzählten denen alles und die versammelten sich dann gleich noch einmal, berieten sich und gaben anschließend den Wächtern Geld, damit die eine etwas andere Berichterstattung verbreiteten. In der Nacht seien die Jünger gekommen und hätten den Leichnam Jesu geklaut. Während sie schliefen, was vermutlich von ihren Vorgesetzten ordentlich bestraft würde. Deshalb musste man ihnen wohl auch Geld für die Geschichte geben, denn das hätten sie wahrscheinlich nicht freiwillig in Kauf genommen. Es wurde also beschlossen, genau das zu verbreiten, was man eigentlich befürchtet hatte und weshalb man extra Wachen vor das Grab gestellt hatte. In Matthäus 28, Vers 5 heißt es abschließend, ihre Geschichte verbreitete sich unter den Juden und sie erzählen sie noch bis zum heutigen Tag. Heute würde man das als Fake News bezeichnen, oder? Es ist und bleibt wohl die Frage des Glaubens, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist oder eben nicht. Was ist Fake? Was ist echt? Soll man den Frauen glauben, die Jesus gesehen und berührt haben? Soll man den Wächtern glauben, die angeblich während ihrer Wache schliefen? Wie auch immer sich das damals tatsächlich abgespielt haben mag, fest steht, dass die Wächter das Geschehen gar nicht mitbekommen haben. In diesem Punkt stimmt der Bericht des Matthäus und ihre eigenen Aussagen überein. Entweder schliefen sie einfach die ganze Zeit durch, oder sie fielen nach dem Erdbeben beim Erscheinen des Engels um und waren wie tot. Auf jeden Fall bekamen sie die Botschaft des Engels nicht mit. Sie sahen auch Jesus nicht. Sie sprachen nicht mit ihm. Sie berührten ihn nicht. Sicher sahen sie, dass das Grab leer war, als sie schließlich wieder erwachten. Aber wie sollten sie das erklären, ohne dabei selber allzu schlecht dazustehen? Also nahmen sie gerne den Beistand und das Bestechungsgeld der obersten Priester an und verbreiteten das Ereignis als einen Diebstahl der Leiche, während sie schliefen. Mal ehrlich, wie viel bekommt man mit, wenn man schläft? Ich schätze, vor Gericht wären das keine sehr glaubhaften Zeugen. Die beiden Frauen, Maria Magdalena und Maria, die Tante Jesu, wurden nicht umgehauen von dem Erdbeben, und auch nicht von dem Erscheinen des Engels. Sicher waren sie auch erschrocken und vermutlich hatten sie auch Angst, aber sie blieben stehen und hörten zu, was der Engel ihnen zu sagen hatte. Und dann begegneten sie Jesus auch noch persönlich. Das muss alles total verwirrend für diese Frauen gewesen sein. Jesus hatte ihnen zwar vor seinem Tod schon gesagt, dass er auferstehen würde, und irgendwie hatten sie das sicher auch geglaubt, so wie alle Juden selbstverständlich auch an ihre eigene Auferstehung glaubten. Irgendwann halt. Aber nun war es schon am dritten Tag geschehen. Jesus hatte das Grab verlassen. Er redete mit ihnen und sie konnten ihn anfassen. Kein Wunder, dass sie gleich losliefen, um diese Nachricht zu verbreiten. Allerdings hat man damals wohl eher schlafenden Männern geglaubt als irgendwelchen Frauen. Denn die standen zu dieser Zeit auf einer Stufe mit Kindern und Sklaven. Sie durften zumindest im religiösen Bereich gar nicht mitreden. Es gibt so eine Aussage in der Mischna, das ist die mündliche Überlieferung der Tora. Es wäre besser, die Worte der Tora zu verbrennen, als sie einer Frau anzuvertrauen. Ein Rabbi unterhielt sich in der Öffentlichkeit gar nicht mit Frauen. Ja, er grüßte nicht mal seine eigene Frau, Mutter oder Tochter. Angesichts einer solchen Kultur war es wohl verständlich, dass den Frauen bezüglich einer Auferstehung Jesu kein Gehör geschenkt wurde. Wie gehen wir heute mit der Auferstehung um? Glauben wir daran? Mal ehrlich, es gibt viele Dinge, die wir nicht selbst erlebt haben und die wir trotzdem glauben. Ganz einfach deshalb, weil sie uns von anderen berichtet wurden. Nicht alles prüfen wir tatsächlich nach. Manches lässt sich auch gar nicht mehr nachprüfen. Wir glauben uns trotzdem, wenn uns die Berichterstatter irgendwie glaubwürdig erscheinen. Was die Auferstehung Jesu angeht, können wir ebenfalls mit einem zugegebenermaßen zeitlich sehr hohen Abstand entscheiden, wem wir glauben wollen. Den Aussagen der Wachen oder dem Zeugnis der Frauen. Und dann können wir theoretisch zu dem einen oder dem anderen Schluss kommen und die Auferstehung Jesu als historisch belegt oder eben nicht belegt betrachten. Aber wir können mit der Auferstehung Jesu auch anders umgehen. Wir brauchen es nicht bei einem theoretischen Glauben zu belassen. Ich habe neulich ein Foto von meinem Sohn bekommen. Ein Selfie vor der chinesischen Mauer. Ich weiß, dass mein Sohn in China war und er würde sowas sicher nicht fälschen. Aber um ganz sicher zu sein, dass es die chinesische Mauer wirklich gibt, müsste ich dahin fliegen und selber gucken, wo sie steht. Deshalb möchte ich uns Mut machen, nicht nur einfach den Frauen zu glauben, sondern uns ihr Handeln zum Vorbild zu nehmen und uns selber auf den Weg zu machen. Wenn Jesus wirklich lebt, wenn er wirklich auferstanden ist, dann kannst du ihm persönlich begegnen. Dann darfst du ihn heute und zu jedem anderen Zeitpunkt treffen und ihn kennenlernen. Dann darfst du dich aufmachen und nach ihm suchen. Vielleicht steckst du gerade mitten in einer Situation, die dich regelrecht umgehauen hat. Dann rechne damit, dass Jesus da ist und dir begegnen will. Vielleicht tut sich auch für dich wie durch Engelhand eine Tür auf. Dann steh auf und mach dich auf die Suche nach dem auferstandenen Jesus. Er möchte mit dir reden, er möchte dich berühren und sich von dir berühren lassen. Er kann dein Denken, dein Fühlen, dein Herz, deine Füße, ja dein ganzes Leben in eine neue Richtung lenken. Das gilt immer und in jeder Situation unseres Lebens, aber eben ganz besonders in den Momenten, in denen wir uns vollkommen ausgebrannt, leer, ohnmächtig und verzweifelt fühlen. Ja, du kannst dich schlafend stellen und dich deiner Ohnmacht hingeben. Aber du kannst auch die Augen und dein Herz aufmachen und dich so für eine Begegnung mit Jesus öffnen. Dazu möchte ich dich heute Morgen einladen. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die die Auferstehung und die Lebendigkeit Jesu gar nicht bezweifeln. Vielleicht gehörst du zu seinen Nachfolgern und hast wie die Jünger schon viel mit Jesus erlebt. Aber dann sind trotzdem Dinge in deinem Leben geschehen, die dich umgehauen haben, die dich quasi aus der Spur geworfen, dich vom Weg abgebracht haben. Jesus, von dem du alles erwartet hast, hat sich dann doch nicht als dein Helfer, als dein Retter, als dein Heiland erwiesen. Im Gegenteil, er scheint sich rausgehalten zu haben, scheint abwesend zu sein, scheint sich von dir irgendwie verabschiedet zu haben. Die Jünger waren ebenfalls enttäuscht von Jesus. Er hatte so gar nicht ihren Erwartungen entsprochen. Er hatte sich einfach kreuzigen lassen, obwohl sie ihm doch zugetraut hätten, dass er genau das hätte verhindern können. Und trotzdem, so lesen wir weiter, machten sich diese enttäuschten Jünger auf den Weg. Ich lese dazu noch mal ein paar Verse aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Offensichtlich war bei den Jüngern trotz aller Enttäuschung immer noch so ein Fünkchen Hoffnung da. Ein kleiner Rest Vertrauen, dass das, was Jesus ihnen vor seinem Tod gesagt hatte, doch stimmen könnte. Andererseits war ihr Zweifel groß. Selbst als sie Jesus lebendig vor sich sehen sahen, zweifelten sie noch. Doch Jesus ließ sich davon nicht abhalten. Er machte einen Schritt auf sie zu. Hier heißt es, er trat zu ihnen, er kam zu ihnen, er redete mit ihnen. Er ließ sich von ihren Zweifeln und ihrem Unglauben nicht abhalten. Seine Liebe zu ihnen war stärker. Und auch das ist die Osterbotschaft für uns heute. Seine Liebe zu uns ist stärker als unser Glaube oder unser Unglaube. Egal wie treu oder wie untreu wir sind, er ist treu. Egal, ob wir seinen Worten vertrauen oder nicht, was er sagt, das geschieht. Vielleicht erwartet Jesus von dir, dass du auf einen Berg steigst, so wie die Jünger, um ihm zu begegnen. Vielleicht möchte er, dass du gewisse Schritte tust, um deinem letzten Rest Hoffnung noch Ausdruck zu verleihen. Vielleicht begegnet er dir aber auch ganz einfach unterwegs. Auf jeden Fall hör nicht auf, von Jesus zu erwarten, dass er zu seinem Wort steht. Du darfst deine Augen und dein Herz, deine Ohren aufmachen und eine Begegnung mit ihm erwarten. Er liebt dich und er kommt. Manchmal schon am dritten Tag, wenn du es noch gar nicht erwartet hast. Manchmal aber auch erst am dritten Tag, wenn du schon kurz davor bist, die Hoffnung zu verlieren. Aber er kommt. Er kommt mitten hinein in deine Situation. Dann fällt dir möglicherweise ein Stein vom Herzen. Und du kannst aufstehen und dir von ihm seinen Weg für dich zeigen lassen. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich bin in der Lage, in jede Situation deines Lebens hineinzukommen. Ich bin in der Lage, mit dir zu leiden und auch zu zweifeln. Aber ich bin trotzdem in der Lage, dich zu lieben und dich von innen her zu verändern, wenn du mir vertraust und dich mir anvertraust. Denk dran, ich bin immer bei dir bis ans Ende der Zeit. Und schließlich ist auch das die Osterbotschaft. Es wird ein Ende dieser Zeit geben. Jesus wird wiederkommen und wir werden alle auferstehen. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Tränen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden für immer bei ihm sein. Deshalb mag sein, dass wir in diesem Leben immer wieder mal von dem ein oder anderen Schlag getroffen werden. Mag sein, dass immer wieder Dinge geschehen, die uns schier umhauen. Aber Jesus lebt. Er ist da. Und er liebt uns, diese Welt und jeden Einzelnen. Er ist und bleibt Herr der Lage, auch wenn wir das manchmal nicht so wirklich erkennen können. Und in diesem Bewusstsein, dass Jesus lebt und dass er uns liebt, dürfen wir immer wieder den Blick auf ihn richten. Wir dürfen immer wieder aufstehen und neu losgehen. Und mit der Zuversicht und der Hoffnung auf das Kommen Jesu dürfen wir ganz fröhlich und mutig den Herausforderungen unseres Alltags begegnen. Der Herr ist auferstanden. Amen.